Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Episode von Deus Ex Machina und mit mir heute an Bord ist wieder der Felix.
Hallo.
Ja, und wir wollen heute über das Thema Pen und Paper reden, einen allgemeinen Überblick geben und auch unsere eigenen Erfahrungen einfließen lassen. Ja, und da natürlich für diejenigen, die vielleicht noch nie was von Pen und Paper gehört haben, die Frage, was ist eigentlich Pen und Paper? Und man kann das als eine Art Rollenspiel beschreiben und die Spieler nehmen halt die Position von fiktiven Figuren ein in einer entsprechend fiktiven Welt. Man beschreibt dann die Handlung mit Worten und hat auch meistens noch irgendwie bei klassischen Settings irgendwie Stift, Papier und Würfel dabei. Und die Geschichte entsteht halt in der Interaktion zwischen den Spielern und der Spielleitung, die dafür verantwortlich ist, die Welt und ihre Regeln zu beschreiben. Felix, wenn du dich jetzt da irgendwie reindenken müsstest und sagen müsstest, oh, ich habe jetzt keine Ahnung von Pen und Paper, könntest du mit der Beschreibung was anfangen? Also bei mir geht es dann immer so, ja, okay, das ist irgendwie was, aber man hat irgendwie doch keine konkrete Vorstellung, wenn man das so definitionsmäßig hört, ne?
Ja, man hat eine Definition, aber kann sich da nichts drunter vorstellen. Das ist, als würde ich mir jetzt irgendeine DIN-Norm nehmen und dieses Bürokratie-Deutsch nehmen. Weiß man auch irgendwie so grob, ja, man hat da was, aber man kann sich nichts drunter vorstellen. Ich finde es auch schwierig und irgendwie einfach zugleich Pen and Paper zu definieren, weil je nach Sichtweise kann man das ja unterschiedlich umsetzen. Also man kann es mit Karten spielen, man kann es mit Würfeln spielen als Beispiel. Man kann es sogar einzeln mit einem Buch mit sich selbst spielen. Das ist dann ein Pfad, dem man folgt. Also ein Charakter wird angelegt. Man hat dann eine Entscheidungsmöglichkeit und blättert dann auf Seite 123 weiter. Dann geht das wiederum ein Stück weiter von der Geschichte und dann blättert man wieder zurück auf Seite 89, je nachdem, wie man sich entschieden hat und ähnliches. Das sind ja auch Teilaspekte vom Pen and Paper, die damit hineinfließen. Da ist für mich immer die Frage, von welchem Pen and Paper genau reden wir denn jetzt? Weil das Grundprinzip ist ähnlich, aber vom Setting, vom Fokus, vom System her gibt es eine enorme Vielfalt. Wenn man jetzt von Vampire the Masquerade als System ausgeht, hat ja jedes einen eigenen Fokus auch. Und hier sind es dann die menschlichen Konflikte. Also wenn man zum Vampir wird in dem Sinne, wie man dann mit seiner Menschlichkeit umgeht. Und man muss ja aufrechterhalten, dass man als Vampir nicht enttarnt wird. Dann gibt es generische Systeme, wo man wirklich nur diese Bausteine hat und sich eine eigene Welt kreiert oder dieses System auf eine andere Welt anwenden kann. Also die Hintergrundwelten je System sind unterschiedlich stark ausgeprägt. Bei dem schwarzen Auge als Beispiel genannt, gibt es unglaublich viel Quellen. Wenn man da nachschlagen möchte, wie der Metallbau sich entwickelt hat, kann man das machen. Dann findet man sicherlich irgendwo Quellen, die sagen, in dem und dem Jahr hat das und das Volk das entdeckt. Das ist fast so detailliert gefühlt wie die eigene Geschichtsschreibung von uns in der Realität.
Na gut, machen wir nochmal einen Blick zurück. Jetzt haben wir erstmal so ein bisschen unsere Definition, ich sag mal, im ersten Moment wohin gekommen, was Pen und Paper ist. Mir hat diese Definition damals nicht gereicht und ich habe dann einmal mit jemandem Pen und Paper gespielt in der Cafeteria und wir haben dann sozusagen einfach mal, derjenige war Spielleiter und ich war dann der Pen und Paper, der Spieler und wir haben halt darüber dann gespielt. Also das Pen und Paper Szenario war einfach ganz einfach, ohne größere Regeln. Es ging wirklich um das reine, dieses gesprächsartige Pen und Papern und da war halt die Regel, okay, wir befinden uns in einem dunklen Raum. Was machst du? Ne? Und dann der Spielleiter praktisch anhand meiner Aktion, die Welt dann für mich beschrieben hat und halt auch beschrieben hat, wie die Welt reagiert. Und das war so meine Erfahrung mit Pen und Paper. Wir haben das irgendwie eine halbe Stunde gemacht. Und dann hatte ich plötzlich ein wesentlich besseres Gefühl von Pen und Paper, als ich es nur durch so eine Definition hatte. Und da jetzt für mich die Frage, wie kamst du denn zum Pen and Paper, Felix?
Durch den Freundeskreis kam ich zum Pen and Paper. Da wurde ich in die eine oder andere Runde dann mal eingeladen zum Austesten. Und da war es dann ähnlich. Also man schlüpft ja in eine Rolle und der Spielleiter, wie du sagst, ist die Welt und reagiert gewissermaßen auf den Spieler und die Würfel bzw. das Glück entscheidet dann bei kritischen Situationen. Bin allerdings am Überlegen, welches das wirklich allererste Pen and Paper war, was ich gespielt habe, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Inzwischen hat sich da sehr viel angesammelt, sowohl als Spieler als auch als Spielleiter. Glaube, es war Cthulhu. So ein kleines One-Shot-Abenteuer, also ein One-Shot in dem Sinne, ein Abenteuer, das man an einem Abend im Normalfall durchspielen kann, was allerdings auch nicht immer klappt.
Genau, bevor wir da dann ja weiter drauf einsteigen, wollen wir auch nochmal einen kleinen Blick auf die Geschichte von Pen und Paper werfen. Das kommt immer so ein bisschen an, wo man das dann hinverfrachtet zeitlich. Also man könnte ja sagen, so seit den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gab es so Wargames, die dann so wie bei heute bei Tabletop-Geschichten so mit Zinnsoldaten gespielt wurden. Und ja, eine Art größeres Rollenspieltreff dann wurde. Dann gab es in den 70er Jahren ja dieses Chainmail, was ein sehr frühes Regelwerk war, auf das praktisch dann später ja Dungeons and Dragons folgte. In Europa das Ganze so mehr so aus dieser, ja, aus so Spielen wie Risiko oder Schach sich so ein bisschen etablierte und Dungeons and Dragons ja eigentlich nicht so groß war. Und in Deutschland, beziehungsweise auch in der ganzen, deutschsprachigen Raum ist halt das Schwarze Auge dann 84 ja ein sehr bekanntes Rollenspiel geworden. Und aus diesen Sachen hat sich das dann ja zu dem hin entwickelt, was wir heutzutage so haben. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich habe noch nie was mit Pen and Paper gemacht oder mit Dungeons and Dragons zum Beispiel, kann man aber den meisten Leuten trotzdem sagen, dass sie schon durchaus Rollenspiele gespielt haben, nämlich so, ja, das nennt sich dann CRPGs, also Computer-Rollenspiele oder auch moderne Multiplayer, also MMORPGs, die genau ja sowas machen, die auch teilweise mit solchen Regelwerken arbeiten. Also es gibt ja wirklich Regelwerke, die dann auf das, beziehungsweise Computerspiele, die auf das Dungeons & Dragons System setzen und dieses System praktisch dann ja am Computer spielbar machen und die Regeln da entsprechend im Hintergrund werkeln. Und auch andere Spiele, wo sich eigene Systeme ausgedacht worden sind, zum Beispiel bei Fallout dieses Special-System und Special da die entsprechenden Attribute ja beschreibt, plus die entsprechenden Regeln, mit denen das Ganze dann in der Mechanik hintenrum funktioniert. Und grundsätzlich kann man halt sagen, so ein Pen and Paper ist dann im klassischen Sinne, man trifft sich irgendwo, hat ein Regelwerk und spielt dann eine Story. Diese Story kann sich auch auf mehrere Treffen strecken. Und was halt immer viel oder wichtig ist bei so einem Rollenspiel, ist auch, dass der Charakter, den man sich anlegt, dass der auch ja sich weiterentwickelt. Also dann zum Beispiel durch Aufstiege oder durch Erfahrungspunkte, mit denen er neue Fähigkeiten lernen kann. Wenn du so überlegst, Felix, was wären so die Sachen, die wo du sagen würdest, das ist wichtig, das macht so ein Pen and Paper aus und wie läuft das dann bei dir so klassisch ab, wenn ihr Pen and Paper macht?
Das kommt immer ganz drauf an, ob man die Rolle als Spielleiter einnimmt oder die Rolle als Spieler. In dem Fall kenne ich beides und es gibt ja unterschiedliche Arten, wie man spielen kann. Das beginnt ja schon mit dem Schreib-RPG, wo man dann wirklich nur schreibt. Dann kann man quasi das immer frei einteilen, wartet, bis der andere antwortet. Das ist ja dann ganz entspannt. Ich gehe davon aus, dass du jetzt eine aktive Runde meinst, die digital bzw. am Tisch stattfindet.
Genau.
Als Spielleiter hat man da natürlich mehr Verantwortung in dem Sinne, weil man das Ganze vorbereiten muss und auch nie weiß, wie die Spieler reagieren. Man kann sich da Grundregel eigentlich zu Herzen nehmen. Die Menschen, mit denen man spielt, die gehen nie von A nach B, wie es geplant ist. Und daher lohnt sich auch sehr viel Vorbereitung in dem Sinne in den seltensten Fällen. Wobei alles, was man vorbereitet, auch irgendwann später in einem Szenario oder einer anderen Kampagne oder ähnlichem wiederum mit einfließt. Was ganz schön ist in dem Fall. Wir spielen als Tischrunde einmal Dungeons and Dragons in dem Sinne. Als Fünfergruppe macht man dann immer einen Termin. Da ist schon allein die Terminfindung mitunter etwas schwierig, weil je mehr Leute in der Gruppe sind, desto chaotischer wird das teilweise. Und die Gruppe muss sich dann auch aufeinander überhaupt einstellen, weil man kann Pen and Paper nicht mit 12, 13 Leuten spielen oder sehr schwierig in dem Fall, weil ja jeder auch seinen eigenen Anteil am Spiel haben soll. Das sind dann auch Dinge, worauf der Spielleiter unter anderem achten sollte. Aber grundsätzlich trifft man sich, kommt dann zusammen, macht im Idealfall ein kleines Recap, dass man weiß, wo war man zu dem Zeitpunkt, wenn man schon einige Runden gespielt hat. Wenn man komplett neu ist, müsste man dann erstmal den Charakter erstellen für das Spiel. Dafür ist auch der Spielleiter zuständig, der einen da Schritt für Schritt durchführt.
Genau, da werden wir sicherlich auch nachher nochmal drauf zurückkommen, wenn wir so über die Spielleitung an sich reden. Und ja, was du gesagt hast, ganz wichtiger Punkt, also mit 13 Leuten Pen and Paper ist schwierig. Ich hatte schon Pen and Paper Runden wirklich mit 8, 9 Leuten. Das geht durchaus, das hat auch Spaß gemacht. Aber ja, das große Problem ist dann fast schon, wenn man halt mehr als ein One-Shot macht, also ein Abenteuer, was nur einmal gespielt wird, dann ist die Story abgewickelt und nicht so eine Kampagne, die sich über mehrere Treffen zeitlich streckt, dann hat man wirklich das Problem mit der Terminfindung, weil auch bei 8 oder bei 5 Leuten auch schon, man halt wirklich so, dass immer das Problem hat, einen Termin zu finden, wo alle wirklich können. Und auch wenn man das digital macht, zum Beispiel über Discord, ja, auch da ist das nicht so einfach, wie man denkt. Und was würdest du sagen, ist so die optimale Pen-and-Paper-Anzahl plus Spielleiter, die man noch gut managen kann? Also ich meine nicht im Sinne von, dass das dann vor Ort funktioniert, sondern einfach auch mit Terminfindung etc., dass man da auch sinnvoll zu einer stabilen Runde kommt, die über mehrere Treffen dann auch hält.
Aus dem Aspekt betrachtet sind es meiner Erfahrung nach ein Spielleiter und 3 bis 5 Spieler, die sich da ganz gut anbieten. Das kommt aber wirklich drauf an, wie erfahren der Spielleiter ist und wie die Gruppe da mitmacht. Man kann das mitunter wirklich nur grob einteilen. Je nach Gruppe, je nach System ist das wirklich was Unterschiedliches. Und du hast es ja gesagt, digital spielen geht auch. Da ist das Ganze ein wenig einfacher, weil man sich einfach den Anfahrtsweg in dem Sinne spart. Hat allerdings auch ein paar Nachteile bzw. Vorteile, je nachdem, wenn man Tischrunde und die digitale Runde miteinander vergleicht. Bei der Tischrunde ist es so, man hat die Leute einfach da. Man kann sie direkt anschauen, man sieht die Mimik, man sieht die Gestik. Nachteil, wie gesagt, man muss hinfahren. Man trifft sich ja im Normalfall in einem Ort und ist dementsprechend mitunter weniger flexibel. Da von der Atmosphäre ist das irgendwie schöner, angenehmer bzw. intensiver in dem Fall. Virtuell hat man dann natürlich den Vorteil, dass man relativ schnell einen Termin findet, weil man das dann besser einplanen kann. Das kann man dann auch auf unterschiedliche Art und Weise spielen. Da gibt es verschiedene Programme, verschiedene Herangehensweisen in dem Sinne. Nachteil bei der digitalen Runde ist allerdings, dass die Immersion so ein bisschen leidet, weil man teilweise Verzögerungen hat, Sprachunterbrechung. Man versucht schon darauf zu achten, dass man sich gegenseitig aussprechen lässt, aber man sieht es nicht. Also man hat kein Bild bzw. kein aktuelles Bild in dem Sinne, was 1:1 ankommt von der Reaktionszeit her. Und dann passiert es des Öfteren, dass 2 Leute gleichzeitig anfangen und sich gegenseitig unterbrechen. Mitunter kann dann auch das Internet schlecht sein oder das Mikrofon schlecht, dass man das nur knisternd hört oder abgebrochen. Das Programm kann dann mitunter spinnen und oder ganz abbrechen, je nachdem. Das ist dann natürlich auch schade und das unterbricht diesen Spielfluss ein wenig.
Wobei ich da sagen muss, also habe schon relativ viele digitale Runden gemacht und so diese Probleme, die du jetzt beschrieben hast, also klar, aus wenn man mal technischen Probleme hat, irgendwas gar nicht geht, aber das eigentlich relativ gut funktioniert und man ja dann auch zum Beispiel da ja einfach die Kamera mit anmachen kann. Das funktioniert in vielen Fällen ja auch sehr, sehr gut. Also ich bin wirklich mehr so auf der digitalen Seite, weil ich grundsätzlich finde, dass man halt die Leute einfacher zusammenbekommt. Ich sag mal, das ist natürlich wahrscheinlich einfacher, wenn man zum Beispiel in einer größeren Stadt wohnt. Da hat man dann vielleicht seine Gruppe, die einfach näher beisammen ist. Aber wenn man zum Beispiel deutschlandweit irgendwie spielt mit seinen 3, 4 Leuten, dann ist die digitale Variante natürlich ja wesentlich angenehmer, was das angeht, weil man natürlich nicht jedes Mal irgendwie 6 bis 8 Stunden durch die Gegend fahren kann für eine Pen-and-Paper-Runde. Und ich aus Perspektive des Spielleiters muss ich auch sagen, finde ich das Digitale dann auch sehr einfacher, weil man halt, ja, kann mein ganzes Material auslegen hier und habe alles vorbereitet. Das kann ich natürlich in der Präsenzrunde auch, aber da brauche ich dann meinen Spielleiterschirm und was ich dann teilweise an Hintergrundinfos und Sachen habe und wo ich halt aufpassen muss, dass das die Spieler nicht sehen dürfen. Da gefällt mir die digitale Variante dann wirklich besser an der Stelle. Aber natürlich haben die Präsenzvarianten ja auch ihren Charme, wenn man die Leute halt trifft. Und das ist dann alles ein bisschen anders, aber auch auf eine angenehme Art und Weise. Genau, und ja, Pen und Paper kann man jetzt natürlich auf unterschiedlichste Arten und Weisen spielen. Das haben wir ja schon so ein bisschen angerissen. Und ja, was dazu der ausschlaggebend ist, wie man dieses Pen und Paper oder ein bestimmtes Pen und Paper spielt, sind dann die Systeme. Und mit Systeme meinen wir halt Regelwerke, die halt beschreiben, wie das Spiel gespielt wird, wie bestimmte Sachen, wie bestimmte Mechaniken funktionieren. Da gibt es dann unterschiedlichste Regelwerke wie Savage World, das Schwarze Auge, Dungeons and Dragons etc. Und in diesen Regeln steht halt drin, wie funktioniert die Welt, wie funktionieren die Mechaniken, wie funktionieren zum Beispiel Kämpfe. Das ist da alles dann mehr oder weniger detailliert ausgeführt. Und es gibt auch unterschiedliche Arten von ja, Pen-and-Paper-Systemen. Es gibt Systeme, die wirklich sehr, sehr viele Regeln umfassen, die mehr oder weniger eigentlich schon einer Simulation gleichen, also wo dann relativ genau definiert ist, wenn jetzt der gegen den kämpft, die haben die und die Rüstung an, das und das, wie dieser Kampf abläuft. Dann gibt es auch Regelwerke, die sind mehr so einfacher und da wird der Fokus mehr so auf das Storytelling gelegt, also auf die Erzählung des Ganzen. Und da sind wir, haben wir immer noch Regeln, aber sie sind halt, sie bilden halt nicht so das Grundgerüst des Systems, sondern dienen dazu, bestimmte Dinge zu machen. Und da liegt dann auch viel in den Spiel, bei den Spielern und den Spielleitern. Und ja, wenn man dann halt irgendwas spielen möchte, muss man sich natürlich erstmal auf ein Regelwerk einigen. Und da die Frage an dich, Felix, also wie läuft das bei euch, wenn ihr Pen und Paper spielt? Dann sagt ihr ja, wir wollen jetzt Pen und Paper spielen. Wie kommt da bei euch diese Einigung auf die Systeme und die damit verbundenen ja, Spiele zustande?
Situationsabhängig, würde ich sagen. Je nachdem, ob ich schon Leute habe, die das kennen, nehmen wir mehr oder minder ein etwas ausführlicheres Regelwerk und in dem anderen Fall auch, wie lange spielt man? Weil es gibt Regelwerke, die sind für One-Shots sehr gut geeignet. Als Beispiel Savage Worlds und Cthulhu 1920, da ist die Charaktererstellung recht schnell gemacht und dementsprechend ist das für einen One-Shot ideal, um einfach Leute auch an dieses Pen and Paper heranzuführen. Wenn ich jetzt jemanden als Neuling dabei hätte, der überhaupt noch nie in seinem Leben Pen and Paper gehört hätte oder ähnliches, dann würde ich nur sehr ungern mit ja, das schwarze Auge oder ähnlichen Systemen da herangehen, weil dann ist die Charaktererstellung schon etwas, was denjenigen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit stark überfordern würde. Bei den einfachen Systemen ist es so, da leitet der Spielleiter durch und man kann sich innerhalb von 30 Minuten einen Charakter erstellen. Bei den etwas ja, detaillierteren Spielsystemen, wo dann auch die Welt im Hintergrund sich etabliert hat und auch eine gewisse Geschichte aufweist, kann man mit einer Charaktererstellung, also je Person, auch 3 bis teilweise 6, 7 Stunden verbringen. Das ist schon vorgekommen bei uns. Je nachdem, wie detailliert man das wirklich machen möchte, wie tief man in diese Welt eintauchen möchte und wie viel man in den eigenen Charakter, dann, den man erstellt, auch hineinfließen lässt. Die Tiefe des Charakters ist ja bei so kleinen One-Shots eher weniger relevant als bei so großen Kampagnen, weil bei großen Kampagnen entwickelt man sich ja auch. Die Systeme, die es da gibt, die sind ja, vielfältig im Grunde ist da fast alles abgedeckt. Die einfachen Systeme, Savage Worlds, Cthulhu in dem Sinne, sind recht schnell erlernt. D&D ist so eine Mittelform, würde ich sagen. Das sind die 3 Systeme, die ich als Spielleiter auch selbst leiten kann. Und dann sind mir noch einige als Spieler bzw. Mensch allgemein bekannt. Das sind Percentage, Vampires, The Masquerade, Beyond the Wall, Pathfinder, wo man so klassische ja, Charaktere spielt in dem Fall, also Menschen oder Fantasywesen wie Vampire, Halblinge und ähnliches. Dann gibt es auch so abweichende wie das Baronomicon, was ja eine Art Nachfolger von Plüschpower und Plunder ist. Dort schlüpft man in die Rolle eines Plüschtieres und muss die Kinder vor dem Bösen in dem Sinne beschützen. Es gibt auch Systeme, die Tiere spielen, wie die schwarze Katze, wo man in die Rolle eines Katers oder einer Katze schlüpft. Wobei mit Erweiterungen kann man auch unter anderem ein Eichhörnchen und einen Hund spielen. Das kommt dann immer ganz drauf an, welches Regelwerk und welche Quellenbände man hat. Und diese Welten sind teilweise auch miteinander verknüpft oder zeigen zwei Seiten derselben Medaille, denn das schwarze Auge und die schwarze Katze spielen in derselben Welt, nur in der Welt vom schwarzen Auge spielt man, wie bei den anderen Systemen gewissermaßen, ja, Fantasy-Figuren, wie bereits gesagt, Elfen, Halblinge, Gnome und was da nicht alles noch dazu gehört. Bei die schwarze Katze ist es dann eher die Tierwelt, die aufpassen muss, dass sie sich dieser Fantasy-Welt nicht zu erkennen gibt. Das heißt, eine schwarze Katze darf dann niemals am Tag auf zwei Pfoten durch die Welt gehen, sondern sollte unerkannt bleiben. Dann gibt es auch Sci-Fi-Systeme wie Star Trek Adventures, teilweise Cyberpunk-artige Systeme oder auch Deponia als Rollenspiel. Und viele weitere wie Witcher, der eine Ring, Aborea. Also man findet wirklich immer ein passendes System für den eigenen Geschmack. Und im Normalfall dann, wenn man sich dafür interessiert, kann man auch eine Gruppe dafür finden.
Ja, das auf alle Fälle. Ich habe ja auch ein eigenes Regelwerk geschrieben. Und in der Einleitung der erste Satz ist, Regelwerke für Pen und Paper gibt es wie Sand am Meer. Ich glaube, das ist ja eine zutreffende Beschreibung. Jetzt muss man ja hier noch gucken, da gibt es ja wirklich diese Unterscheidung zwischen den eher generischen Systemen, also die Mechaniken sehr High-Level beschreiben, die meistens aber auch mal so ein kleines Problem haben mit magischen Systemen. Und dann gibt es spezielle Systeme, die dann natürlich wesentlich besser auf die Welt abgestimmt sind. Zum Beispiel hier, wenn du sagst Star Trek Adventures, da kann ich mir dann durchaus vorstellen, dass es dann wirklich sehr, sehr fein auf die Welt auch abgestimmt ist, dass das System im Rahmen des Star Trek-Universums halt die passenden und feingranularen Mechaniken dafür liefert. Ich hatte ja dann auch so ein paar Systeme gespielt, Savage Worlds unter anderem. Was mich immer so ein bisschen gestört hat, war halt, dass die Systeme ja immer so ein bisschen überkomplex waren aus meiner Sicht und ich halt mehr dieses narrative Erzählen in Pen and Paper oder Spielen in Pen and Paper halt mag, wo die beide Systeme natürlich trotzdem einen gewissen Halt geben sollen und hatte dann halt dieses Percentage-System entwickelt. Da ist ja dann auch immer bei den Systemen die Frage, wie tut man zum Beispiel Zufall auswürfeln? Und wie ich es jetzt gerade schon gesagt habe, bei vielen Systemen ist es dann halt der Würfel, aber es gibt auch Systeme, die zum Beispiel mit Spielkarten arbeiten etc. Und dann zum Beispiel, ja, ich eine Fähigkeit habe zu 70% und halt wissen möchte, schaffe ich es jetzt, das Schloss zu knacken mit meiner Fähigkeit, Schloss knacken und dann Sachen halt wirklich auswürfle und dadurch dieser Zufall mit ins Spiel kommt. Witzige Sache bei diesem Percentage-System, das arbeitet mit einem W100, also man die Würfel im Pen und Paper werden immer so schön W irgendwas gesagt, beziehungsweise D für Dice. Zum Beispiel dann ein W10, der kann halt 10 Seiten, der kann dann 10 Dinge entsprechend darstellen. Und für Percentage hatte ich mich dann persönlich für einen W100-Würfel entschieden. Und das macht man dann meistens so, dass man einen W10 nimmt, wo halt nur die 10er-Schritte drauf sind und so einen 1er-Würfel, wo halt die Zahlen von 0 bis 9 drauf sind und dann beide zusammenwürfelt. Aber es gibt auch wirklich W100-Würfel, also mit denen man halt Anführungszeichen würfeln kann und dann ja 100 Flächen hat, auf denen er stehen bleiben kann. Und in den meisten Fällen sind diese W100-Würfel halt ja mehr oder weniger eine Kugel und furchtbar unpraktisch. Also die kann man sich ins Regal stellen und sich freuen. Aber für solche Sachen gibt es dann halt mehr so diese andere Kombination. Und ja, die Systeme beschreiben dann halt, wie man in der Spielwelt etwas macht, wie Kämpfe funktionieren etc. Das hatte ich ja schon mal erwähnt. Und da kann man sich dann als Spielleiter ranhangeln. Ja, bei den Würfeln gibt es ja dann auch unterschiedliche Sachen, die man je nach System machen kann. Felix, was würde dir da als erstes einfallen, was man immer bei einem Würfel auf keinen Fall haben möchte?
Einen kritischen Misserfolg gibt je nach System Würfelergebnisse, die zu einem starken Nachteil führen oder einem starken Vorteil. Und dieser kritische Misserfolg, das ist dann der Nachteil, wobei es da auch interessante Mechaniken gibt, wie das Schicksal herausfordern und ähnliches. Da möchte ich ganz kurz nochmal drauf eingehen. Grundsätzlich, wenn man würfelt, dann sind es Situationen, wo das Glück entscheidet und Situationen, die für den Spieler eine Herausforderung darstellen. Das heißt, wenn man ganz normal seinem Alltag nachgeht, man kann im Normalfall gehen, man atmet, man trinkt Wasser, da braucht man keine Würfelprobe, ob das gelingt.
Das ist ein gutes Stichwort, da möchte ich nochmal kurz einhaken, weil mich das am Anfang, als ich mit Pen & Paper angefangen habe, man macht eine Probe, Und ich wusste mal nicht, was die Leute dann in dem Regelwerk meinen. Was zur Hölle soll eine Probe sein? Und ja, das ist ganz einfach dann ein Würfelwurf. Also das möchte ich hier wirklich explizit erwähnen, weil ich dann damals so gedacht habe, hä, was meinen die jetzt? Und man erstmal auch so ein bisschen in diese Sprache hineinkommen muss.
Das ist was, was man auch so ein bisschen vergisst, wenn man das jahrelang schon spielt, ist man in diesem Sprachmuster einfach schon drin. Teilweise fällt es dann auch schwer, von System zu wechseln, weil die Dinge, auf die man würfelt, das sind Attribute bzw. Fertigkeiten oder Fähigkeiten. Die Bezeichnung dessen sind von System zu System unterschiedlich. Von der Idee her sind es allerdings alles gleichen Dinge in dem Sinne. Also diese Situation kann ich gut nachvollziehen. Wie gesagt, wenn ein Würfelwurf vom Spieler verlangt wird, dann sind das Situationen, die relevant sind und über die Zukunft entscheiden. Allgemein gesprochen, im Normalfall kann man ganz normal irgendwo spazieren gehen. Das funktioniert. Man kann teilweise auch joggen oder laufen. Das geht, da braucht es dann keinen Würfelwurf. Wenn man hingegen an einer Hängebrücke steht und diese gerade durch den starken Sturm, der aufzieht, sich bewegt und marode ist und dann noch zusätzlich Räuber von hinten auftauchen, vor denen man flüchten muss, dann ist der Spieler ja in einer Situation, in der irgendwo ausweichen muss, möchte ja ungern den Räubern begegnen. In dem Fall kann der Spieler natürlich unterschiedlich handeln, aber gehen wir jetzt einmal davon aus, er flüchtet über diese Hängebrücke. Da kann der Spielleiter sagen, würfle mal bitte einmal auf folgende Fähigkeit, je nach System unterschiedlich bezeichnet. Hier würde ich einfach einmal sagen, würfle einmal auf Akrobatik oder Geschicklichkeit, ob du darüber kommst, und dann kommt es auf das Würfelergebnis an. Je nach System ist es manchmal drüber würfeln, manchmal drunter würfeln.
Ich glaube, das ist dann auch nochmal so wichtig zu sagen, dass halt, ob gewürfelt werden muss, ja der Spielleiter dann auch entscheiden darf. Zum Beispiel, wenn du jetzt einen Schlosser hast oder jemanden, der ein Meisterdieb von der Story her ist, ne, da kann man dann durchaus sagen, okay, der kann so kleine, ja, Taschendiebstähle, die kann er halt machen, ohne zu würfeln, weil das halt in seiner Profession da drin steckt, vielleicht. Während er natürlich, wenn er jetzt den großen Coup plant, da muss er dann natürlich doch für bestimmte Sachen würfeln. Also, dass man das nicht immer explizit immer würfeln muss, sondern halt auch der Spielleiter entscheidet, auch wann und was gewürfelt werden muss.
Genau, das ist ein wirklich relevanter Punkt in dem Sinne. Da entscheidet der Spielleiter. Es kann manchmal passieren, dass man das in-game macht, dass man jemanden bedrohen möchte, das auch ausdrückt. Man sagt, wenn du mir noch einmal unter die Augen kommst, dann wirst du es bereuen. Es kann sein, dass dann so ein Satz als Einschüchterungsversuch gemeint ist und der Spielleiter das übersieht, dann kann man das gerne nochmal ansprechen. Es kann aber auch sein, dass der Spieler das so gut spielt, dass der Spielleiter sagt, also das war wirklich gut, das möchte ich belohnen und dementsprechend verzichte ich jetzt auf den Wurf und es ist ein automatischer Erfolg dadurch, also eine Belohnung für den Spieler, für das gute Rollenspiel in dem Sinne. Wenn die Würfel hingegen entscheiden, kommt es drauf an. Es gibt einen kritischen Misserfolg, es gibt einen kritischen Erfolg, wenn man so möchte. Und in beiden Fällen gibt es dann eine Reaktion, die entweder positiv oder negativ ausfällt. Um auf das Beispiel der Hängebrücke zurückzukommen, ein kritischer Misserfolg wäre dann zum Beispiel, dass die Hängebrücke einstürzt, während der Spieler noch drauf ist und er sich dann aus dieser Situation retten muss. Ein kritischer Erfolg wäre zum Beispiel, dass der Spieler ohne Probleme sehr galant über die Hängebrücke rüberkommt und anschließend, um die Verfolger abzuhängen, die Hängebrücke einstürzt. Das wäre dann ein Erfolg für den Spieler, weil er die Räuber los ist und es erfolgreich ohne Schäden über diese Brücke geschafft hat. Wie man das macht, ist immer Auslegungssache des Spielleiters.
Ja, mir persönlich gefallen ja kritische Misserfolge immer sehr gut. Und auch da ist es ja wirklich wieder auch aufs System bezogen so ein bisschen. Ich weiß, für Percentage hatte ich zum Beispiel, wir haben da sogenannte Rewinds. Also jeder Spieler bekommt 3 Rewinds für die jeweilige Session und kann halt einen Würfelzug rückgängig machen. Außer bei kritischen Misserfolgen, da geht das nicht. Und das ist halt immer dann sehr, sehr witzig dann zu sehen. Also ich hatte schon etliche kritische Misserfolge, wo man sich dann auch immer so ein bisschen freut, aber natürlich dann auch als Spielleiter ja dann so ein bisschen zeigen darf, okay, was machen wir denn jetzt Schönes? Und da kommen wir dann jetzt auch langsam in den Bereich ja der Spielleitung. Und dieses, was ich jetzt sagte hier, dieses kritische Misserfolge und auch so, was du schon gesagt hast, Felix, den Spieler für gutes Spiel belohnen, das gibt es ja auch in anderen Systemen, soweit ich das noch im Kopf habe, oder?
Ja, das gibt es bei vielen Systemen, soweit mir bewusst ist. Heißt immer so ein bisschen anders und die Spielmechaniken dahinter sind dann ja unterschiedlich ausgearbeitet, aber vom Grundprinzip passt das schon. Und in Savage Worlds zum Beispiel sind das die Bannies, die mit einer Art Chip dargestellt werden. Die werden pro Spielsession wieder aufgefüllt. Damit kann der Spieler dann unter anderem so ein bisschen in das Spielgeschehen eingreifen, Schaden abwenden als Beispiel oder einen Tipp vom Spielleiter bekommen, beziehungsweise Gegenstand hervorholen, den er irgendwo jetzt gerade in der Ecke findet, der da plötzlich auftaucht, obwohl das nicht geplant war. Und diese Mechaniken finde ich dann auch immer sehr schön, weil sie irgendwie eine gewisse Dynamik mit reinbringen. In gewissen Systemen ist das auch so, dass man eine Probe wiederholen darf, entweder mit diesen Dingen, die dafür verwendet werden, wie jetzt zum Beispiel die Bannies, oder dass man wirklich vom System direkt sagt, du darfst eine Probe wiederholen, aber wenn du diese Probe wiederholst, dann musst du mit dem Ergebnis leben. Das heißt, man steht vor einer Tür, möchte diese mit Gewalt eintreten. Der erste Versuch klappt nicht. Dann kann der Spieler gewissermaßen das Schicksal herausfordern und sagen, möchte da jetzt aber wirklich durch diese Tür. Ich nehme nochmal Anlauf und statt mit dem Fuß versuche ich es jetzt mit der Schulter, dass ich mich komplett gegenwerfe mit dem Schwung, den ich habe. Man würfelt dann nochmal als Spieler und wenn das dann nicht gelingt, ist das gewissermaßen wie ein kritischer Misserfolg. Und der Spielleiter darf dann entscheiden, was genau passiert. Er bricht sich zum Beispiel die Schulter oder ähnliches. Wobei es auch im Ermessen des Spielleiters ist, eine Konsequenz in dem Sinne zeitlich versetzt auszuspielen. Und die Konsequenzen müssen nicht immer nur den einzelnen Spieler betreffen. Das heißt, man kann einen kritischen Misserfolg würfeln, merkt den Stolperdraht nicht, löst ihn aus und im ersten Moment passiert natürlich nichts. Aber wenn die Spielergruppe dann weitergeht, ist die Konsequenz dann, dass, wenn sie den Schatzraum betreten, dort bereits 30, 40 Wachen auf sie warten. Das finde ich immer sehr schön als Spielleiter, weil es diese Dynamik einfach mit hineinbringt.
Genau, und da sind wir dann wirklich ja bei der Spielleitung. Also der Spielleiter ist ja praktisch bei einem Pen and Paper alles, was die Welt macht, in Reaktion oder in Aktion auf das, was die Spieler tun. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Spielleitungsstile und auch unterschiedliche Arten und Weisen, mit der Kampagne umzugehen. Zum Beispiel gibt es sogenanntes Railroading, was ja sehr verpönt ist, würde ich mal behaupten, wo es halt darum geht, egal was die Spieler machen, man will halt die Story irgendwie durchsetzen und das dann auch als eher schlechter Spielleiterstil gibt. Aber auch bei den guten Spielleiterstilen gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann die Spieler machen lassen, ich kann den Spielern vielleicht auch so sachte Hinweise geben, dass es vielleicht eine eher schlechte Idee ist, etwas in die Luft zu jagen, was da vielleicht in große Probleme bringt. Und also grundsätzlich ist es da auch so, aus Sicht der Spielleitung verläuft ein Pen and Paper nie so, wie man es geplant hat, weil die Spieler immer etwas völlig anderes machen. Also ich kenne das, ich habe so ein Setting, das habe ich mittlerweile 4, 5 Mal gespielt und jedes Mal wirklich völlig unterschiedliche Spielweisen und Dinge, die da passiert sind. Manchmal auch, dass Spieler an Punkten aufgeben, an denen sie eigentlich schon gewonnen hätten, es nur nicht wissen und dann wieder irgendwie zurückgehen und an einer anderen Stelle irgendwas machen. Und die Spielleitung ist natürlich dann auch dafür verantwortlich, ja, die Stimmung rüberzubringen. Das kann man natürlich einmal durch das, wie man das halt selbst macht, bewirken. Aber natürlich, vor allem bei den digitalen Sachen, ist es noch einfacher. Man kann halt Stimmung mit Musik und so weiter erzeugen. Aber bei der Spielleitung ist es natürlich auch ja so, dass man dem gewisse Sachen ja auch möchte. Man will zum Beispiel Spieler eigentlich selten sterben lassen, weil natürlich so ein Charakter vielleicht über mehrere Treffen einer solchen Kampagne schon sich enorm entwickelt hat. Natürlich dürfen die Spieler machen, was sie wollen im Pen and Paper. Und mein Spielleitungsansatz ist es dann auch, also wenn sie jetzt der Meinung sind, sie möchten jetzt den Wasserstoff-Treibstofftank des Raumschiffes in die Luft jagen, dann können sie das tun. dann gibt es vielleicht nochmal eine Warnung vorher, ne? Also dass sie es praktisch nochmal sich überlegen können. Aber wenn sie es dann immer noch drauf bestehen, dann können sie das halt tun. Aber es führt dann vielleicht dazu, dass die drei Charaktere, die da ausgerechnet daneben stehen, explodieren und man dann halt diese drei Charaktere verloren hat. Und es dann natürlich auch teilweise sogar ja Systeme gibt, die ohne Spielleiter auskommen. Da habe ich allerdings nicht so viel Erfahrung, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Aber was ich sagte, ja, die ganze Geschichte, dass man halt als Spielleiter ja irgendwo Verantwortung für die Atmosphäre hat, das ist ja nur der eine Punkt. Aber auch die Spieler natürlich Verantwortung für die Atmosphäre haben. Wenn da jetzt drei Leute sitzen, die sagen, ja, keine Ahnung, keinen Bock jetzt da irgendwie mich auf das einzulassen, dann ist natürlich die Atmosphäre ja nicht gegeben. Das Schöne wirklich ist dann auch so als Spielleitung, dass dann die Spieler halt überraschen und man darauf reagieren muss und irgendwie kreative Lösungen finden muss, aber halt kreative Lösungen, die in der Welt funktionieren und die sich aus der Welt auch ergeben. Ich weiß, bei der einen Kampagne, da waren dann halt wirklich so Türen der Endgegner, weil sie halt irgendwie ein-, zweimal die Türen hacken mussten. Und das ist dann auch so ein Spielleitungsding. Also am Anfang ist das Türhacken halt relativ schwierig. Sie müssen da irgendwie ein-, zweimal das hacken. Und später schaffen sie es dann durchs Hacken irgendwie gleich auf dem ganzen Stockwerk die Türen aufzumachen. Oder man die Türen praktisch gar nicht mehr per Würfel, also per Probe hacken muss, sondern sie sich dann einfach so ergeben. Also auch das sind Sachen, die muss die Spielleitung ja berücksichtigen. Natürlich kann ich jede einzelne Tür ja hacken lassen, wenn das zum Beispiel ein Raumschiff ist. Aber das ist natürlich dann irgendwie bei 7 Decks, macht das irgendwann keinen Spaß mehr. Und man sucht sich ja dann auch neue Herausforderungen daran. Genau, das sind erstmal so meine ersten Gedanken zum Thema Spielleitung und die Verantwortung, die man als Spielleiter da hat. Wie ist das bei dir, Felix?
Ja, du hast schon einige Punkte angesprochen. Dieses freie Agieren in der Welt ist ja etwas, was einfach das Spiel aus meiner Perspektive ausmacht. Die Spieler sollten natürlich erstmal wissen, worauf sie sich einlassen. Dafür gibt es diese Session Zero beziehungsweise die Vorabsprache, dass man grob schaut, wie der Spielleiter denn sich das Ganze vorstellt, wie die Spieler sich das vorstellen, ob es irgendwas gibt, was man ungern hören möchte oder vermeiden möchte. Es gibt Menschen, die kommen schlecht mit Gewalt klar, wenn die stark detailliert besprochen wird, was man auch berücksichtigen sollte dann beim Spiel, damit das von der Gruppe her passt. Und dieses freie Bewegen dann im Spiel ist dadurch gegeben, dass man diese Vorbesprechung macht, dass sich jeder auch wohlfühlt. Je nach Spielererfahrung kann man dann natürlich auch sagen, es gibt keinen Welpenschutz. Wenn euer Charakter irgendwo Mist baut, dann steht er dafür gerade. Und in dem Punkt ist es der Treibstofftank. Im Normalfall, wie du sagst, hat der Spielleiter dann noch eine Warnung. Das kann dann sein, die Haare stehen sich auf. Möchtest du die Treppe wirklich weiter runtergehen? Okay, du gehst die Treppe weiter runter, dir wird irgendwie mulmig im Magen. Möchtest du trotzdem weitergehen? Dann geht man weiter. Okay, dir ist wirklich übel, du siehst die Tür, möchtest du jetzt wirklich diese Tür öffnen? Hast fast das Gefühl, ohnmächtig zu werden. Das ist dann gewissermaßen eine erzählerische Warnung vom Spielleiter. Wenn er dann in-game, also quasi als Spielfigur, immer noch die Tür aufmachen möchte, kann er dies tun, muss mit den Konsequenzen allerdings rechnen. Auch der Punkt mit den Türen in dem Sinne ist mir oft begegnet. Unter anderem hat man ja gewisse Dinge, die man öfter macht. Und ab dem 10. Mal nervt das. Man kann da nicht sagen, oder man sollte es vermeiden aus meiner Sicht, jede einzelne Tür aufzumachen mit dem Dietrich oder sei es elektronisch mit der Fähigkeit Hacken. Das stört den Spielfluss bis zu einem gewissen Punkt. Und da muss der Spielleiter auch entscheiden, er hat es jetzt 2-3 Mal gemacht und die anderen Türen haben eine ähnliche Schwierigkeit. Das heißt, da braucht er nicht mehr würfeln. Aber die Tür zum Tresor, die ist natürlich extra gesichert. Da müsste er nochmal würfeln. Das ist dann wiederum nachvollziehbar und fügt sich in diesen Spielefluss mit ein. Deinerseits wurde ja das Railroading auch erwähnt, bis zu einem gewissen Punkt muss man die Gruppe irgendwie versuchen zu leiten. Aber wie gesagt, eine Gruppe von A nach B, sie geht selten den direkten Weg. Teilweise ist es sehr abstrus und auch mit jahrelange Erfahrung schaffen es die Spieler immer wieder, andere Wege zu nehmen, mit denen man nicht mal ansatzweise gerechnet hat. Was für mich allerdings als Spielleiter auch einen großen Teil des gesamten Spiels ausmacht, weil das eine kleine Herausforderung ist und weil es einfach Spaß macht. Also teilweise sind diese Dinge sehr abstrus, weil die Ansichten mitunter auch einfach je Person natürlich voneinander abweichen. Als Spielleiter möchte ich gerade verstehen, wie der Spieler vorgeht. Dementsprechend frage ich, wie die Person gerade zur Tür steht, ob sie seitlich steht, ob sie geduckt ist und ähnliches, damit ich weiß als Welt, wie ich dann agieren kann. Es könnte jemand hinter der Tür stehen oder durch das Schlüsselloch schauen. Das wissen die Spieler ja nicht, aber als Spielleitung muss man sowas ja wissen, um dann, wie gesagt, handeln zu können. Bis zu einem gewissen Grad muss man dann auch die Spieler dazu bewegen, ins Ziel zu kommen der Kampagne, also quasi ein wenig in Richtung Endboss lenken, aber man darf sie da nicht zu stark beeinträchtigen, finde ich. Das ist genau dieses Railroading, es gibt nur den einen Weg, geht da jetzt gefälligst durch. Dieses gewaltige Reinschubsen, das ist etwas, was ich persönlich ungern mache und auch einfach negativ für den Spielfluss erachte. Im Normalfall, mit der Erfahrung, findet man immer einen Weg, die Spieler dorthin zu bringen, wo sie hin sollen, ohne diesen Spielfluss zu stören. Denn die Spieler wissen ja nicht, wie das Szenario aufgebaut ist. Wenn da ein Handout liegt in der Küche, irgendein wichtiger Brief, der sie auf die richtige Spur bringen sollte, dann kann dieser Brief auch mal im Garten erscheinen. Das ist dann situationsabhängig, wo die Spieler sich gerade befinden und was sie vor allen Dingen gerade tun. Neben dem Railroading gibt es dann auch Dinge, die das Spiel auch so ein bisschen beeinträchtigen, unter anderem, wenn man wirklich zu stark auf den Regeln beharrt. Dass man 10 Minuten spielt und dann eine Dreiviertelstunde diskutiert, wie das genau mit den Regeln ist, das kann mitunter, wenn man drauf beharrt, sehr frustrierend sein.
Ich glaube, das ist dann auch so eine beiderseitige Sache. Also prinzipiell würde ich erstmal sagen, der Spielleiter hat immer recht, aber wenn ihn die Spieler darauf hinweisen, zum Beispiel hier, dass laut Regelwerk müsste das jetzt aber ein bisschen anders sein, dann ist das, glaube ich, auch was, wo der Spielleiter sich dann auch korrigieren sollte und man das nicht irgendwie als Schwäche auslegen sollte, sondern einfach, also dass das praktisch beiderseitig kooperativ läuft und man nicht sagt, ja, aber hier die Regel etc. Und auch wenn der Spielleiter vielleicht mal eine blöde Entscheidung macht, dann kann man ihm das ja durchaus mitteilen. Dann ist die Entscheidung vielleicht trotzdem gesetzt, aber dass er dann beim nächsten Mal das vielleicht anders macht. Also dass der Spielleiter da Feedback bekommt, aber auch, dass die Spieler praktisch auch eine Stimme haben, um halt ja auf so Regelgeschichten oder Auslegungssachen manchmal ja auch eingehen können. Zum Beispiel, wenn die Spieler dann sagen, ach, ist jetzt aber die 10. Tür, die wir hier hacken müssen, ne? Dann kann der Spielleiter ja dann durchaus darauf reagieren und ab der 11. Tür dann halt sagen, ja, du hast jetzt die Kenntnisse, passt.
Genau. Es ist, wie gesagt, ein Miteinander und man entwickelt sich sowohl als Spielleiter als auch als Spieler. Teilweise hängt es auch so ein bisschen vom Szenario ab, wenn man in einer virtuellen Welt spielt, ohne das zu wissen, kann man in dieser Welt ohnmächtig werden, weil in der realen Welt quasi der Stecker gezogen worden ist. Da kann man dann nicht gegen würfeln. Das weiß der Spielleiter in dem Sinne, aber für den Spieler ist das dann eventuell unfair. Da liegt es dann allerdings auch im Rahmen der Spielleitertätigkeit, dass man das dann nach und nach aufdeckt, warum genau der Spieler zu dem Zeitpunkt, auch wenn er sich geärgert hat, nicht drauf würfeln konnte. Um den Spielspaß einfach zu ermöglichen, muss man sich aufeinander abstimmen. Also der Spielleiter sollte schon sein Regelwerk kennen. Aber wie du gesagt hast auch, falls einem was auffällt, sollte man das dann ansprechen. Ansonsten ist es schwer, sich zu verbessern, wenn man davon nichts weiß. Und die Regelwerke, das muss man auch mal dazu sagen, je nach Regelwerk, ja, sind die schon mal etwas umfangreicher mit 300 bis 500 Seiten. Das bezeichnet dann das Grundregelwerk. Dazu gibt es ja dann noch Quellenbände und ähnliches, Erweiterungen, je nach Welt, je nach Spielleitererfahrung, je nachdem, wie viele Systeme man auch spielt. Das ist ein persönlicher Punkt, den ich sehr gut nachvollziehen kann. Verwechselt man das auch? In dem einen System muss man über das Ergebnis würfeln, das heißt hoch ist gut. In dem anderen System muss man niedrig würfeln, um einen Erfolg zu bekommen, das heißt niedrig ist gut. das kann dann mitunter schon durcheinander kommen. Und in dem Fall macht man sich einfach Notizen.
Ja, das ist auch so ein Punkt. Ich hatte nach dem Regelwerk gespielt und dann hat das Regelwerk immer irgendwelche Sondersachen zugelassen. Also es gab das Grundregelwerk, aber wenn man hier praktisch das und das hatte in Kombination mit dem und dem Gegenstand und das, konnte man halt das und das plötzlich tun oder hatte mehr Chancen oder was weiß ich. Das fand ich als Spielleiter dann relativ frustrierend, weil man diese Monsterregelwerke, wenn man sie halt nicht tagtäglich spielt, dann teilweise auch nicht gut verarbeiten kann. Das dann ja auch so ein Grund war, warum ich damit mit Percentage halt ein etwas einfacheres, kurzes Regelwerk auch geschrieben habe. Also ich glaube, das ist irgendwie um die 20 Seiten plus minus, weil das ist dann natürlich aus Spielleitersicht auch wieder so ein bisschen frustrierend, wenn da praktisch super Sonderregeln ständig kommen oder einfach die Komplexität dem Spielfluss im Weg steht.
Ja, genau. Und da finde ich das immer ganz angenehm, die Rule of Cool, die Regel der Coolness, wenn man so möchte. Wenn der Spieler das wirklich gut erzählt, dann belohnt man das und auch wenn da die ein oder andere Regel gebrochen wird, es passt gerade so super in den Spielfluss, man ist drin, dann finde ich das besser, das quasi so ein bisschen zu biegen und die Coolness durchgehen zu lassen, um weiterspielen zu können. Statt jetzt Seite 384, Absatz 3, Moment, ich muss nachlesen, das unterbricht dann einfach. Was sehr schade ist in dem Sinne, aber das ist wiederum genau das, was zählt, die Absprache untereinander. Spielleiter sollte wissen, wie er leitet und die Gruppe sollte wissen, wie sie spielen möchte, beziehungsweise wissen, worauf sie sich einlässt.
Genau, und als Spielleiter steht man jetzt nicht unbedingt alleine da, beziehungsweise auch in der Spielrunde gibt es durchaus einige Arten von Werkzeugen, die man benutzen kann, die halt unterschiedlichen Funktionalitäten dienen. Zum Beispiel, sehr beliebtes Ding ist halt irgendwelche Karten, die man gerne hätte. Sowas wie eine Karte der Welt. Da gibt es dann unterschiedlichste Tools wie Wonderdraft, Dungeon Draft, Incarnate. Und daneben gibt es aber noch andere Tools. Zum Beispiel, wenn man digital spielt, braucht man irgendwie Discord, um sich vernetzen zu können. Jetzt in der heutigen Zeit auch so Sachen wie ChatGPT sind vielleicht ganz interessant, um schnell Dinge herauszufinden. Oder auch die eine Beschreibung zu liefern für etwas, was die Spieler wissen wollen. Wobei ich da persönlich ein bisschen vorsichtiger mit umgehen würde, weil erstmal, wenn diese Large-Language-Modelle halluzinieren, ist das natürlich schwierig. Und die andere Sache ist, geht es ja elementar bei Pen and Paper darum, kreativ zu sein. Und das sollte man dann vielleicht an der Stelle nicht der Maschine überlassen, weil es ja doch zum Spaß ist. Gibt ja auch viele andere Tools. Also mein Toolsetting so für das Pen and Paper ist eigentlich, dass ich halt so ein bisschen Karten manchmal erzeuge, dass ich natürlich sowas wie Discord brauche. Und ansonsten fürs meist digitale Spielen dann Foundry VTT benutze, also eine Software, wo sich die Spieler dann einloggen können, ihre Spielfigur bekommen. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Computerrollenspiel, mehr oder weniger. Aber man dann wirklich so einen virtuellen Tisch hat, auf dem man spielen kann. Ein bisschen anders als so Spiele wie der Tabletop-Simulator. Und das sozusagen im Groben, das ist, was ich an Tooling benutze. Dann dazu natürlich noch das Regelwerk und die Würfel, aber das war es dann an sich aus meiner Sicht schon so im Groben. Natürlich für Vorbereitungsgeschichten oder so, vor allem kann ich mir vorstellen bei euch, wenn ihr das irgendwie am Tisch macht, dass da vielleicht auch mal irgendwelche Artefakte gemacht werden, ein Blatt Papier, wo irgendwelche Codes draufstehen etc. Ja, aber bei mir wäre es wirklich so die Kartenerzeugung, das Foundry VTT, natürlich Discord zum Miteinander reden. Das wären so grob die Sachen, die ich für mein Pen und Paper immer benötige. Wie sieht das bei dir aus, Felix?
Ja, das hängt immer stark davon ab, wie viel Energie ich hineinstecken möchte. Bei One-Shots zum Beispiel kann man als Tischrunde dann, wie du gesagt hast, Handouts oder so aushändigen wirklich. Dass man mal so ein vergilbtes Papier hat oder irgendwie ein Code oder ein Bild und ähnliches, teilweise auch Gegenstände. Das ist dann für einen One-Shot ganz nett, wenn man das hingegen in einer Kampagne von Runde zu Runde macht, das kostet ja viel Zeit und viel Energie, teilweise auch Geld, was man da investieren muss, um diese Handouts zu erstellen. Dann wäre das aus meiner Sicht ein bisschen zu viel. Wenn das nur eine Runde ist, die man leitet, wäre das wiederum etwas leichter. Es ist aber teilweise auch nicht notwendig. Das entscheidet der Spielleiter beziehungsweise, wie gesagt, Absprache zwischen Spieler und Gruppe. Was die digitalen Tools angeht, teilweise kann man die ja auch an der Tischrunde nutzen. Wenn man Foundry hat, kann man das am Fernseher darstellen. Ihr seid gerade dort und dort. Ich bewege euch jetzt mal, dass man einfach den Überblick hat. Denn oftmals führt es zu Verwirrung, wenn man nicht weiß, wie der Charakter gerade steht oder wo er hinschaut. Denn man hat ja ein Bild im Kopf irgendwie, wenn man einen Satz vom Spielleiter hört, ihr steht jetzt in einer Kathedrale. Jeder hat irgendwie ein Bild von einer Kathedrale im Kopf und Dinge ähneln sich, sind aber nicht identisch in dem Sinne. Wie hoch ist die Kathedrale? Aus welchen Stoffen sind sie gemacht? Sind Säulen in der Mitte oder ist das komplett leer und eben? Das stellt sich jeder im Detail anders vor. Da kann es dann zu Missverständnissen führen. Man kann aber auch nicht 30 Minuten die Kathedrale beschreiben. Also man kann schon, aber das würde den Spielfluss ein wenig stören. Und da sind dann solche Tools wie Dungeon Dwarf und Wonder Dwarf unter anderem sehr gut, dass man einen Einblick hat, wie die Karte aufgebaut ist, dass man grob die Größenverhältnisse kennt. Und das sind natürlich auch Dinge, die man gewissermaßen für das Pen and Paper dann sich kaufen muss. Also da hast du auch wieder die Frage, wie viel möchte man investieren? Nach oben hin gibt es da keine Grenze. Und auch in welcher Intensität man das Ganze macht, weil teilweise ist das übertrieben. Man kann einen One-Shot, den man nur alle 2-3 Monate mal leitet, einfach nur mit Discord machen. Wenn man höhere Ansprüche hat, dann baut man natürlich Karten, erstellt Rätsel und ähnliches, untermalt das Ganze dann auch mit Musik. Aber um kurz bei den Karten noch zu bleiben, bevor wir zur Musik gehen, da gibt es dann Dungeon Dwarf, Incarnate, Dungeon Squall kenne ich noch. Teilweise sind sie kostenlos und von der Qualität her unterschiedlich. Dungeon Squall ist zum Beispiel einfach nur ein Grundriss ohne irgendwelche Details. Das wirkt dann eher skizzenhaft, kann aber in der jeweiligen Situation sehr hilfreich sein und geht sehr schnell, sehr zügig. Incarnate und Dungeon Dwarf sind hingegen dann wirklich detaillierter, umfangreicher in dem Sinne und Wonder Dwarf ähnlich, nur dort sind es keine Karten von einzelnen Arealen, sondern eine Weltkarte, die man damit darstellen kann. Damit würde ich dann quasi zu Foundry überleiten wollen. Foundry VTT nutze ich selbst, ist eine Einmalzahlung und für mich hat es den großen Vorteil, abgesehen jetzt vom einmaligen Kauf in dem Sinne, dass es dort eine riesige Community gibt. Für alles, was man haben möchte, findet sich im Normalfall auch ein Modul. Es ist natürlich technisch anspruchsvoll und für so Gelegenheitsrunden ist es vermutlich zu viel. Jedoch schätze ich das sehr, dass man dort gewissermaßen alles in einem Programm hat. Man hat die Charakterbögen, die Spielesysteme jeweils. Teilweise gibt es sie kostenlos, teilweise muss man sich die dann noch zusätzlich kaufen. Allerdings auch wiederum einmalig. Man kann theoretisch über Video und Mikrofon seine Runde leiten und das in Foundry mit integrieren, dass man kein extra Programm wie Discord als Beispiel braucht. Wie gesagt, die Charakterbögen, die Handouts und die ganzen Notizzettel kann man dort anlegen. Das Regelwerk hat man integriert und kann dann Dinge sehr schnell durch die PDF-Suche nachschlagen. Und zudem hat man einfach die Karte in dem Sinne mit den einzelnen Charakter-Token, also die Darstellung der Charakter auf der Karte in dem Sinne, wird mit Token gemacht. Es sind so kleine runde Kreise, die dann auch die Spieler benutzen können. Man sieht die Höhe des Spielers, wo er sich gerade befindet, als auch die Blickrichtung. Das Ganze ist für die Spieler recht einfach aufgebaut. Für denjenigen, der Foundry VTT dann in dem Sinne nutzt, ist das Ganze etwas komplizierter. Dann gibt es Lichteffekte. Die ganzen Regeln werden teilweise auch vereinfacht, weil das Programm dann für dich rechnet. Man muss dann nicht nachdenken, ach, du bist blind, das heißt, du kriegst da einen Abzug, aber du hast die speziellen Schuhe, das heißt, da kriegst du wieder einen Vorteil. Das kann man im Großteil der Fälle einfach einstellen und das wird dann automatisch gemacht, was dem Spielleiter eine Menge Arbeit abnimmt. Zudem kann man dann Musikquellen einfügen, Hintergrundgeräusche und es ist einfach alles in diesem Programm mit drin. Für Leute, die das längerfristig machen, und Energie in dieses Hobby investieren möchten, kann ich das Spiel über Foundry VTT sehr empfehlen. Wie gesagt, für einzelne Leute, die nur ab und zu mal spielen, ist das wahrscheinlich dann der Overkill und nicht notwendig.
Na, dem möchte ich ein bisschen widersprechen. Es gibt ja neben Foundry VTT auch andere Webdienste für so Virtual Tabletop, also wo ich das praktisch dann irgendwo im Browser habe oder so. Und das Problem bei diesen Diensten ist, die kosten meistens immer irgendwie Geld über ein Abo. Ein Vorteil, den du, glaube ich, jetzt nicht genannt hattest, ist, jemand kauft sich Foundry VTT einmalig. Das kostet, glaube ich, irgendwie 60 Euro, wenn ich mich richtig erinnere. Und das Schöne ist aber, der Spielleiter kauft sich das, macht damit die Welt fertig. Und die Spieler, die sich dann einloggen, die müssen nichts bezahlen, sondern die können sich halt einfach einloggen und das Ganze dann benutzen. Und weil du ja meintest, so für Gelegenheitsrunden gerade nicht. Also ja, vielleicht als jemand, der irgendwie jetzt Spielleiter mal einmal machen möchte, ist das vielleicht ein ganz bisschen Overkill. Aber ich würde fast behaupten, sobald man mehr als einmal so ein Pen and Paper macht, lohnt sich das schon. Und natürlich aus Sicht der Spieler ist natürlich ganz toll. Die loggen sich ein, gucken kurz, wie man mit dieser Oberfläche umgeht. Und wenn sie das rausgefunden haben, ist die Sache sozusagen durch und sie können dann einfach losspielen. Also die ganze Vorbereitung, wenn praktisch schon mal ein vorgefertigtes Foundry VTT da ist, was vom Spielleiter mit Inhalt befüllt wurde, ist dann sehr, sehr einfach. Und das Schöne ist auch, das kann man halt immer und immer wieder nutzen. Also man kann dann sich so ein Template bauen oder so eine Vorlage und dann die gleiche Welt auch mit unterschiedlichen Leuten spielen. Also ich würde da wirklich so weit gehen, wenn man es vielleicht mehr als einmal macht oder Gefallen daran gefunden hat, dann kann man sich das eigentlich ja wirklich bedenkenlos holen und damit seine Spiele dann leiten, wenn man so diese virtuelle Geschichte häufig macht. Wie gesagt, das in der Runde zu machen, habe ich jetzt nicht so die Erfahrung mit, wie man es da nutzen kann. Ich würde vermuten, so ein bisschen als Karte oder wie macht ihr das dann?
In Präsenzrunden kann man das dann am Fernseher als Spielleiter machen. Also wenn man einen großen Fernseher hat, kann man Foundry quasi auf den Fernseher streamen und dann sieht man das Bild, die Karte und ähnliches und spricht dann drüber, wo man gerade steht. Je nachdem, viele haben ja auch schon ihr Tablet mit bei, wo sie ihre Notizen drauf haben, kann man sich theoretisch da auch mit einloggen. Da ist dann der Fokus trotzdem noch am Tisch. Das Ganze dient dann nur als Übersicht in dem Falle, beziehungsweise als Tool, um so ein bisschen Atmosphäre mit hineinzubringen. Ja, und bei Foundry, wie gesagt, kann man ja auch Musik mit einspielen, so als einzelne Quelle oder als Hintergrundmusik. Das geht allerdings auch anders, indem man als Beispiel Tabletop Audio nimmt. Das ist eine Website mit vielen hunderten Soundbeispielen und Hintergrundmusik, die dann atmosphärisch ist. Also ein Taverne-Hintergrundgeräusche kann man dort einfügen oder Kampfgeräusche und ähnliches dann als Einzelsound. Vor kurzem bin ich dann auf VoiceMod gestoßen, ein kleines Programm, mit dem man die Stimme verzerren kann, dass man diverse Stimmeffekte von Charakteren darstellen kann. Ist aus meiner Sicht für Audiobotschaften ganz gut geeignet, dass man Audiotagebücher oder ähnliches vom verrückten Professor abspielen kann, das dann den Spielern aushändigt als Datei. In einer digitalen Runde kann man das auch machen, dass die jeweiligen Charaktere schon eine vorgefertigte Stimme haben. Je nach Internet kann es dann allerdings auch störend wirken, weil die Stimme etwas abgehackt oder verzerrt rüberkommt. Also schwierig. Und es gibt ja das Programm OBS. Im Normalfall wird das fürs Streaming benutzt. In unserer digitalen Runde hat das jemand genutzt, um die Charakterbilder einzublenden. Das heißt, wenn der Spielleiter gerade den Fürsten spricht, dann wird ein Bild vom Fürsten eingeblendet, was ganz interessant für die Immersion ist, als auch die Orientierung. Wenn der Charakter dann gewechselt worden ist, dass das kleine Kind dann wieder spricht, was adoptiert werden soll vom Fürsten, dann wird das Kind eingeblendet und so entsteht da auch eine sehr eigene Dynamik, was das Spiel angeht. Hat natürlich den Nachteil, dass man das auch alles einrichten muss, aber gerade bei längeren Kampagnen mit wiederkehrenden Charakteren lohnt sich das Ganze.
Und dann sind wir jetzt auch schon so am Ende angekommen. Grober Überblick, Pen und Paper und unsere Erfahrungen. Es gibt natürlich noch viel mehr links und rechts und man kann da sehr, sehr ins Detail gehen. Es gibt ganz viel Pen and Paper Streaming auf irgendwelchen Streamingdiensten. Ich sage nur so Sachen wie Rocket Beans dürften vielen Begriff sein. Aber vielleicht die wichtigste Frage, die wir noch gar nicht so richtig beantwortet haben, wenn man jetzt irgendwie Lust hat auf Pen and Paper, ja, was macht man, um wirklich loszulegen? Und da ist wahrscheinlich das Einfachste, sich einfach mal zu gucken, gibt es eine Gruppe in der Nähe, da gibt es ja durchaus auch Suchmaschinen für und da dann einfach mal bei so einem One-Shot mitzumachen und das ganze Feeling mal ja zu erleben, sich vielleicht vorher auch schon mal so ein bisschen das Regelwerk anzugucken, das ist immer nicht verkehrt oder vielleicht auch mal so ein Video gucken, wo halt Leute Pen and Paper auf YouTube etc. spielen. Was wären denn seine Tipps so für Einsteiger? Ich möchte jetzt Pen and Paper machen, so für die ersten paar Schritte, Felix.
Im Idealfall jemanden kennen, der das hat und der wird einen dann weiterleiten und tiefer in diese Welt ziehen. Wenn man das nicht hat, gibt es online natürlich diverse Seiten für die Spielersuche. Man kann auch einfach mal sich die einzelnen Regelwerke googeln und nachlesen, worum es denn da grob geht, in welche Richtung das Ganze spielt und es gibt auch lokal Spielevereine, die des Öfteren gewissermaßen einen Tag der offenen Spiele machen, wo dann nicht nur Brettspiele und ähnliches vorgestellt werden, sondern auch Pen-and-Paper-Runden in unterschiedlichen Systemen angeboten werden. Das ist auch immer ein sehr schöner Einstieg und wie du gesagt hast, einfach wenn man grob wissen möchte, wie das geht, gibt es diverse Podcasts, die zum einen wirklich eine Runde spielen, wo man einfach zuhören kann. Und es gibt auch sehr viele Podcasts, die sich mit den einzelnen Systemen beschäftigen, mit Anfängerfehlern, mit Stilen, mit Tools, so wie wir das quasi angerissen haben, nur über viele Folgen hinweg sehr ausführlich dann das Ganze berichten.
Genau, und ich würde sagen, mit diesen Worten können wir uns dann verabschieden. Bis zur nächsten Folge von Deus Ex Machina. Tschüssi.
Ciao.
Eine Produktion von Tone H. T1H.net